So, liebe Hörerschaft, gut zuhören, denn die deutsche Nationalmannschaft ist im Viertelfinale der Europameisterschaft ausgeschieden gegen Kasachstan. Ja, jetzt glaubt ihr, ich bin verrückt, bin ich aber nicht. Aber Christoph Köchi kann mich aufklären, es ist Tatsache. Hallo Christoph, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sind im Viertelfinale ausgeschieden. Kannst du das aufklären, weil alle jetzt, die zuhören, sagen, hä, hat er an einer Meise?
Ja, also bevor die Euro, auf die wir jetzt so langsam alle hinfiebern, nicht erst seitdem häppchenweise die Nominierung bekannt gegeben werden. Bevor es mit 11 gegen 11 auf den Rasen geht, haben wir 6 gegen 6 den Eurocup, also auch die Kleinfeld-Fußball-Europameisterschaft gespielt in Moldawien über die vergangenen Tage. Und da hat es knapp nicht gereicht. Und Viertelfinale gegen den amtierenden Weltmeister ausgeschieden. Mal sehen, wie das der DFB dann nachmacht. Viertelfinale
genau.
Wäre ja schon mal okay.
Es geht um die Kleinfeld-Fußball-Europameisterschaft oder um Kleinfeld-Fußball im Allgemeinen. Und du bist sozusagen der Bernd Neuendorf des Kleinfeld-Fußballverbands, oder?
Genau. Vor einigen Jahren hat 11 Freunde mal mich den Mini Niersbach getauft. Irgendwie, das können wir jetzt weiterspielen, die Geschichte gerne.
Ja, klär uns mal auf, in Zeiten von Baller League, Icon League, Kings League, du bist ja schon viel länger dabei, nämlich jetzt, glaube ich, 11, 12 Jahre. Irgendwann im April 2012 hast du dich mit zwei Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt und hast gesagt, wir machen jetzt mal ganz was Verrücktes. Nimm uns mal mit, was war an diesem Tag? Es war sogar in Tschechien, wie ich gelesen habe.
Genau, also sehr gut, schon mal recherchiert. Ich muss einen Schritt nach vorne gehen, weil ich 2005 als Sportstudent die Uniliga gegründet habe. Also ein hochschulinternes Fußballturnier nur an der Uni Göttingen, weil klar war, dass mit Sport und Politik, ja, das Thema ist dann nicht so ganz leicht, irgendwie nicht so vorgezeichnet, als wenn man jetzt irgendwie Jurist ist oder Lehrer. Und dann brauchte ich so ein paar außerstudentische Geschichten vielleicht, um mich dann später besser bewerben zu können. Und habe dann mit Kommilitonen die Uniliga gegründet. Und das ist extrem durch die Decke gegangen. Ich glaube, wir hatten im ersten Jahr 2005 schon 48 Teams. Und dann in diesem WM-Sommer 2006, glaube ich, 80 oder 90 Teams, 15 Leute. Plus deren Kommilitonen. Das heißt, wir haben in Göttingen einfach mit 2.000, 3.000 Leuten jeden Mittwoch da gesessen und auf 6 Kleinfeldern gespielt. Und das war, dass ich dann dachte, so, okay, da müssen wir irgendwie den Nerv getroffen haben. So, das muss auch woanders gehen. Und daraus dann das Thema Uniliga national bespielt. Mittlerweile in 23 Städten, also seit vielen, vielen Jahren bewegen wir da viele Leute. Und dann kam der Tscheche auf uns zu vom internationalen Kleinfeldverband. Also es gibt analog zu FIFA und UEFA eben auch Verbände für Kleinfeld. Das war uns aber nicht bewusst. Wir dachten, wir spielen Fußball auf dem kleinen Feld. Wir haben es nicht wie Beachvolleyball und Volleyball parallel definiert. Das kam erst später und auch durch die Gespräche. Und er sagte dann 2012 in Teplice, da haben wir uns getroffen, weil er kam irgendwie aus Brno, glaube ich, und dann haben wir uns auf der Mitte getroffen, irgendwie kurz hinter der Grenze hinter Dresden. Und dann sagte er so, ja, also ihr seid ja die Einzigen, die in Deutschland Kleinfeldfußball anbieten, national. Und wir so, ja, willst du jetzt so mit Kleinfeldfußball? Und er so, ja, macht ihr doch irgendwie hier in 23 Städten und euer Meister und so, will der dann nicht irgendwie weiterspielen? Und dann könnt ihr ja auch aus eurem Projekt eine Nationalmannschaft kreieren. Die kann dann Ende des Jahres in Moldawien 2012 an der Europameisterschaft teilnehmen. Also da hat sich jetzt der Kreis so ein bisschen geschlossen auch. Und wir sitzen halt da und denken so, okay, eigentlich, wir sind Sportstudenten, so, was kann es Größeres geben, als irgendein Team zu begleiten? So, unser Ziel war ja, irgendwie zum DFB zu kommen, Teammanagement zu machen oder PR-Beauftragter oder was auch immer und dann halt irgendwie den internationalen Titel zu gewinnen. Und dann dachten wir uns so, okay, das hier geht schneller, weil das andere, da werden wir mit Sicherheit irgendwie 10, 20 Jahre Referenzen sammeln müssen, so, dann machen wir es jetzt einfach selber. Haben dann den Deutschen Kleinfeldfußballverband gegründet und sind dann auch, glaube ein paar Wochen später in Moldawien an gleichem Ort angetreten, irgendwie in der Stadt vor dem Nationaltheater, also einfach irgendwie so ein Filz hingelegt, die Organisatoren, also völlig rudimentär, aber wir haben die Hymne gehört und wir waren furchtbar stolz drauf und damit ging es dann los und hat es uns nie wieder losgelassen, so für sein Land anzutreten. Und das hat sich dann so übertragen, dass das mittlerweile halt einfach irgendwie so ein großer Teil unseres Lebens geworden ist. Denn ich habe es eingangs ja schon auch gesagt, irgendwie, dass das neben all der Alltagsarbeit halt einfach so das ist, was wir mit der größten Leidenschaft vorantreiben.
Wie groß ist das jetzt in Deutschland, Kleinfeldfußball?
Das ist, ja, genau, du hast es ja auch schon angesprochen, Baller League, Icon League, Kings League, die haben es natürlich reichweitentechnisch auf ein anderes Level gebracht. Auch wenn es bei Baller League ja New Era of Football hieß, was dann, ich habe dann gesagt, so eigentlich der Trend, der ist es nicht, weil wir das dann schon relativ früh als eigene Sportart irgendwie auch spätestens 2012 definiert haben. Trotzdem, wie sie es gemacht haben, natürlich auch nochmal mit anderen Regeln irgendwie. Natürlich kann man das schon so definieren. Das ist natürlich auch eine super Aussage. Das ist aber auch nur ein Teil von Kleinfeldfußball, der schon so existiert. Es gibt 300 bis 400 relevante Turniere im Bereich Kleinfeld, wo wir auch scouten, mit denen wir teilweise kooperieren. Es gibt eben, wie gesagt, auch die Uniliga, die halt in 23 Städten irgendwie mit über 13.000 Aktiven jede Woche spielt, ne? Und dann hast du vielleicht 45, 50.000 in diesen freien Turnieren dazu. Das ganze Thema ist nicht so groß, weil wir ja durch den DFB einfach eine wahnsinnige Basis haben. Du kannst ja überall Fußball spielen. Das heißt, du kannst ja, entschuldige, es ist für dich super schlimm, wenn ich eine Sekunde in die Tür gehe,
Nein, ich kann das alles
weil ich
gut.
eine richtige Lieferung brauche. Entschuldige,
Bitte?
nur das brauche ich. Das war, ist ein Trikotsatz, der jetzt gekommen ist.
Ein
Aber
Trikot.
Thema Kleinfeld ist halt schon immer attraktiv gewesen. So. Nur wenn du in jedem Ort irgendwie Kreisliga spielen kannst, so, dann ist es das, da gehen die Leute hin, die formell Fußball spielen wollen. Es hat sich aber dann so ein bisschen der Trend abgezeichnet des informellen Sporttreibens. Du hast nicht mehr zweimal die Woche Zeit zu trainieren und den ganzen Sonntag weg zu sein. Das hat einerseits was damit zu tun mit Gleichberechtigung, dass Familien, dass die Väter einfach sich mehr einbringen. Das war vor 30 Jahren einfach anders. Der ist einfach zum Sportplatz gegangen und dann war der weg so. Und die Frauen haben sich einfach um die Familie gekümmert und haben dann vielleicht den zum Spiel besucht oder so. Aber das vorher und hinterher konnte der einfach machen. Das ist ein Thema, was ja gut ist, dass Männer da mehr Verantwortung übernehmen. Zum anderen ist es aber auch so, dass die Möglichkeiten einfach mehr da sind. Wir sind mobiler geworden, wir können Wochenendtrips machen, wir können dann haben sich so Sachen wie Klettern oder Golf rauskristallisiert, die ich halt informell irgendwann machen kann, wenn ich will. Und da ist die Lücke, glaube ich, durch Kleinfeld ganz gut zu schließen, weil du einmal die Woche mit deinen Kumpels irgendwas zu spielen oder alle 2 Monate mal irgendwie ein Turnier an einem Turnier teilzunehmen, ist einfach ein anderer Zeitaufwand so. Und du hast keinen Trainer, der dich anschreit draußen. Das heißt, bei uns an der Basis ist es ja einfach mit deinem Freundeskreis antreten und in der Soccerhalle oder irgendwo spielen. Und das ist dementsprechend auch gar keine Konkurrenz dann zum DFB-Spielbetrieb, sondern eher eine Ergänzung. Und deswegen kann man jetzt nicht von dem Trend sprechen, aber der Unterschied natürlich bei den Ligen ist, dass da sehr, sehr reichweitenstarke Influencer einfach mit dabei sind. So, und dann bekommt es natürlich nochmal eine andere Sichtbarkeit, wenn jetzt irgendwie ein Knossi und Montana Black oder ein Eli Geller mit der Icon League oder ein Toni Kroos jetzt einsteigen und dann auf ihren Kanälen ein neues Format beschreiben. So, die Möglichkeiten hatten wir nicht, haben es aber ja, so ein bisschen organisch über viele Jahre jetzt auch gebaut, so dass wir jetzt auch bei der Euro wieder gemerkt haben mit Spielern aus der Baller League, die sich dann trotzdem darüber auch sehr positiv äußern, die jetzt nicht sagen, das eine ist besser und das andere ist schlechter, so, sondern es ist einfach die logische Konsequenz aus einer der nationalen Ligen dann zu versuchen, in die Nationalmannschaft zu kommen. Und das ist eben auch eine unserer Hauptaufgaben in der Außendarstellung, natürlich mit diesem Nationalteam anzutreten. Und das darunter ist dann eher Hobbyfußball, möchte ich es nennen.
Genau, wollte ich gerade fragen, hast du schon gerade geantwortet, wer spielt denn da eigentlich? Bei der Baller League sind ja möglicherweise auch Oberliga, Landesliga, vielleicht auch Regionalliga-Kicker dabei, außer jetzt diesen Gastspielern, die ja auch mal Profifußball gemacht haben. Bei euch sind es tatsächlich Hobby-Kicker, Amateure im weitesten Sinne.
Genau, also in der ISF, das ist die International Soccer Federation, also das FIFA-Pendant praktisch für Kleinfeld, gibt es 80 Mitgliedsnationen und da ist in den Regeln festgelegt, dass du Stand heute nicht dein Haupteinkommen mit Fußball haben darfst, um da spielen zu können. Irgendwie ganz charmant eigentlich, weil du, so wie früher die Olympischen Spiele, so wo du halt mit Amateuren und dann war es auch noch richtig was wert, für sein Land anzutreten und das ist dann eben dein Einkommen und nicht das Honorar, das wird sich möglicherweise in den nächsten Jahren ändern, vermute ich, wenn man so seine eigenen Stars rauskristallisiert, die dann auch in den Ligen, also boah, die verdienst ja schon gutes Geld und wenn das mehr wird und größer wird, dann wird man wahrscheinlich nicht mehr dran vorbeikommen, da irgendwie in den Regeln zu sagen, okay, du darfst vielleicht nicht im Fußball verdienen, aber du darfst im Kleinfeld Profi sein, so, weil sobald du die Möglichkeit hast, 3.000, 4.000, 5.000 Euro zu verdienen, wird es Leute geben, die ihren Job kündigen und halt einfach irgendwie Kleinfeld spielen. Und so weit sind wir davon nicht mehr entfernt, ehrlicherweise, bei den Ligen.
Dann die nächste Frage. Kleinfeld, haben wir jetzt das Wort 57 Mal benutzt. Wie groß ist denn dieses Feld? Ist es nur draußen? Ist es auch drin? Oder was ist da die wichtigsten Rahmenbedingungen?
Genau, wir haben irgendwann auch bei dieser internationalen Verbandsgründung viele Kompromisse gemacht und haben dann gesagt, wir covern eigentlich 5 gegen 5, 6 gegen 6 und 7 gegen 7, weil du zum Beispiel in England ist dieses Five-a-Side riesengroß, in Spanien ist aber Seven-a-Side riesengroß, deswegen spielt Piqué auch in seiner Kings League 7 gegen 7. Das musste man ja irgendwie definieren. Dann daran bemisst sich dann auch so ein bisschen die Platzgröße. Wir haben dann, wenn wir Weltmeisterschaft spielen und Europameisterschaft, ein so ein Kompromissformat, das ist dann 48 mal 26 Meter, etwas kleiner als so eine Hälfte von einem Fußballfeld, auf 4 mal 2 Meter Tore, weil die einen spielten auf Handballtore, klassisches Futsal-Ding, Five-a-Side, ne? Also 40 mal 20 Meter und die anderen spielten in Deutschland ganz viele auf so ein E-Jugendfeld oder wo du dann halt 5 mal 2 Meter Tore hast und wahrscheinlich eher so 60 mal 40, wenn du so einen klassischen Fußballplatz in die Hälfte teilst. Und dann musste man ja sich irgendwo in der Mitte treffen und dann hat man dieses Sonderformat Tore gemacht und deswegen würde ich sagen, Kleinfeld oder Soccer ist dann sowohl in der Soccerhalle, wo es 30 mal 15 auf 4 mal 2 Meter Tore ist und du spielst 5 gegen 5, als auch eben die 7 gegen 7 Liga. So, das würde ich jetzt nicht so, es geht einfach darum, dass du auf Kleinfeld eher diese Sachen dir anschaust, dass das Spiel sich einfach stark unterscheidet, weil du viel häufiger den Ball hast, du hast so viele Positionswechsel und so und würde das einfach so sagen, dass die Unterscheidungskriterien jetzt nicht so sind, wie groß ist der Platz oder wie groß ist das Tor, sondern eigentlich, dass andere Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt sind, als Rechtsverteidiger 11 gegen 11 zu spielen, wo du nur deine Seite zumachst. Platt gesagt ein bisschen. Also ich will den Rechtsverteidiger nicht Unrecht tun.
aber, wie du hast gesagt, es gibt Futsal. Der DFB ist immer noch ein bisschen bei seinem Hallenfußball über Bande, was sie ja weiter performen. Deswegen ist ja, hatten wir hier in der Sportstunde auch schon mal daran gescheitert, eine Damen-Futsal-Nationalmannschaft zu machen, weil sie das eben nicht wollten, der DFB. Wo ich mal sage, lass die Leute doch kicken, ist doch egal, ne? Und gerade Futsal war ja etwas, oder vielleicht auch Kleinfeldfußball, mach doch einfach die Hallen auf, lass die Leute einfach kicken und alle, die nicht auf der Straße sind, die gelangweilt sind, die vor rumdaddeln, ist doch nur gut, die Leute kicken zu lassen.
Auf jeden Fall.
Ist da der große Unterschied dann tatsächlich nochmal? Futsal, Hallenfußball und Kleinfeldfußball. Was unterscheidet sich jetzt de facto?
Ja, genau. Also erstmal vorweg, so wie du sagst, es ist eigentlich eine Fußballwelt, ne? So, und es ist auch für den DFB besser, Leute in so Formaten zu halten, selbst in informellen, als die ganz zu verlieren an Golf oder Klettern, wie ich es gesagt habe. Ne? Deswegen, und das wissen sie aber auch. Also da hat sich auch viel getan in der Mentalität. Ne? Das ist im Austausch ganz anders als noch vor 10, 15 Jahren, wo du im Grunde genommen gar keinen, wo auch alle glaubten, sie machen alles richtig so. So, DFB weiß ganz genau, dass er sich weiterentwickeln muss und tut es auch. Also gibt sehr viele positive Entwicklungen. Man sieht es ja auch an dem ganzen Thema Funinho, wie was sie super gut gelöst haben im Jugendbereich. Und deswegen wird es auch im Erwachsenenbereich da halt neue Formate geben und da sind wir auch im Austausch. Da sind sie jetzt wirklich offen und kann man wirklich nicht mehr diese klassische Verbandskritik jetzt so stehen lassen, die man sonst immer hatte. Der Unterschied zwischen Futsal und Kleinfeld ist immer so ein bisschen so auch die Barriere, ne? Also eine Halle zu bekommen, selbst wenn vielleicht Geflüchtetenkrise nicht mehr ganz so ist, wie es vorher war, das hat ja alles zunichte gemacht in der Planung von Sporthallen. Das ist ja jetzt einigermaßen kontrollierbar oder auch weitere Hallen gebaut. Ist trotzdem so, wie oft kannst du die haben? Handballer müssen da rein, Volleyballer, Basketballer. Du hast in den Städten einfach nicht die Möglichkeit, so viel zu spielen, während du ja bei Kleinfeld im Grunde genommen zwei Rucksäcke hinwirfst und auf der Wiese spielen kannst. Etwas professioneller, dann wirst du immer irgendeinen Bolzplatz finden. Ne? Du hast die DFB-Bolzplätze, die immer noch stehen seit 2006. Du hast aber auch einfach ein Großfeld oder Kunstrasen mit der Doppellinierung für Jugend, den du irgendwie in Off-Zeiten sonntags 19 bis 21 Uhr bespielen kannst, ne, für deine Kleinfeldgeschichte oder freitagsabends. Also da gibt's schon mal da so ein bisschen, deswegen haben wir, glaube ich, einfach mehr Möglichkeiten, Kleinfeld irgendwie auf Kunstrasen und Naturrasen zu spielen. Und beim Futsal für den Ball, der ja nun extra ist, der klebt ja auch irgendwie am Fuß, der dann ganz gerade läuft. Dafür brauchst du eben einfach irgendwie diese Möglichkeiten, ne? Und das dann in der Halle zu spielen. Und ja, am Ende, glaube ich, ist es in der Breite nicht so attraktiv, würden mir jetzt vielleicht die Futsaler widersprechen, aber ich sehe es immer für den, ja, für den technisch irgendwie anspruchsvollen Typen, der damit umgehen kann und dann auch für eine, ja, für diese, für eine etwas geringere oder eine kleinere Zielgruppe irgendwie attraktiv an und würde dann halt bei Kleinfeld eher so diesen breit gefächerten typischen Bodensee-Cup-Typen aussehen, der da halt irgendwie einmal rausfährt und bufft dann irgendwie auf so drei Feldern unter freiem Himmel und sitzt da hinterher noch und trinkt wahrscheinlich noch ein Kaltgetränk mit seinen Kollegen zusammen. Das ist dann irgendwie eine andere Herangehensweise. So, ne? Da habe ich dann auf sechs Feldern, hatte ich gespielt, dann auch in Göttingen. Wo hast du das? Du wirst dann niemals die Anzahl an Personen auch in Turnierform abfrühstücken können, die du sonst beim Kleinfeld hast. Ne? Und ich glaube, dass dann ansonsten spielerisch, wenn wir darauf auch noch eingehen, ist es nicht so ein großer Unterschied. Wir haben jetzt auch wieder gesehen, Kasachstan ist super stark im Futsal. Das tragen die auch aufs Kleinfeld. Ne? Die Mechanismen sind dann schon irgendwie ähnlich, dass du viel so ins 1 gegen 1 willst. Du suchst vielleicht irgendwie mal einen am langen Pfosten, der da einfach nur einen Fuß hinhält, weil du gar nicht aufs Tor schießt, sondern eher neben das Tor, damit er nicht geblockt wird mit kleinem Raum. Das sind alles Sachen, da hilft dir Futsal enorm. Und auch wir hatten jetzt mit Fuad Agnima einen aktuellen DFB-Futsal-Nationalspieler dabei, der aber auch noch Landesliga in Reda spielt. Das musst du schon auch haben. Also wir könnten auf jeden Fall Futsaler immer gebrauchen, aber nur, wenn die auch hoch, mindestens Landesliga, eher Oberliga, auch noch Großfeld spielen, so, weil die halt auch noch diesen Touch brauchen mit einem Fünferball, ne, auf Rasen. Das ist schon echt eine andere Nummer, das Ding zu kontrollieren, als wenn du den Futsal, der halt wirklich leichter zu kontrollieren ist.
Wie wird man Nationalspieler?
Durch Scoutings. Wir haben natürlich immer so eine Basis und dann bieten wir Lehrgänge an und da nehmen wir immer wieder Leute dazu. Das ist oft auch so ein bisschen, dass Leute anschreiben, dann sagen wir so, ja, aber was hast du, da kommt erstmal so ein Fragebogen. Die Leute in Deutschland sind ja genauso, wie wir diese 80 Millionen Bundestrainer hatten, haben wir es bei Kleinfeld super häufig, dass Leute sagen, ich bin doch besser als die. Das war doch alles, ihr seid doch da ausgeschieden gegen Kasachstan, also ich hätte euch doch da drei Dinger reingemacht oder so. Auf Instagram nach jedem Turnier 20, 30 Leute. In der Regel ist es nicht so, weil es sieht immer am Fernseher ein bisschen leichter aus, als es dann am Ende ist. Und wenn wir sehen, dass wir mit einem Maxi Beister jetzt auch ne, einen echt gestandenen Ex-Profi dabei hatten und mit Tim Sömer, Kevin Weggen, die mit so die Aushängeschilder auch der Baller League, die haben es alle gut gemacht, aber die waren jetzt nicht so outstanding, dass wir jetzt gesagt haben, wir schießen jetzt den Weltmeister 5-0 weg. Und daran siehst du dann schon, was du mitbringen musst, um da erfolgreich zu sein. Ne? Und dementsprechend kann es nicht jeder werden. Aber der gute Oberliga-Sechser, Zehner, Achter, vielleicht auch irgendwie Mittelstürmer, der halt gut im Rücken zum Tor spielen kann, so der könnte es werden. Und darunter keine Chance. Also wenn du jetzt irgendwie glaubst, man hat eine super Technik, weil man mal irgendwie im NLZ war und spielst aber im Moment irgendwie nur noch im Kreis, so es wird einfach nicht gehen.
Wie viele Länderspiele gibt's im Jahr?
Wir haben, also jetzt haben wir dieser Eurocup, der war ursprünglich nur die Qualifikation für die WM, die wird dieses Jahr im Oman sein. Jetzt ist der so ein bisschen zur Europameisterschaft geworden, also gibt's zwei große Turniere jetzt immer. Da hast du also um die 10, die du so bei den Großen spielst und dann haben wir noch zusätzlich vielleicht, naja, so 5 bis 10, also ich würde so sagen, so 15 bis 20 Spiele kann man machen. Im Jahr. Zweimal in Turnierform und sonst halt immer mal wieder so ein Drei-Nations-Cup einen Tag lang irgendwie gegen Holland und Belgien oder in Polen waren wir jetzt und haben dann Polen-Frankreich gespielt. Das dann so eher als Vorbereitung. Aber da, wo es wirklich um den großen Pott geht, so dass dann halt hauptsächlich auch bei der Weltmeisterschaft, ne, die kommt dieses Jahr noch Ende November.
Das ist doch alles viel Herzblut, viel gute Laune, viel Spaß, aber leider muss man ja, wenn man über Sportarten redet, auch immer über Geld reden. Und wenn du sagst, da gibt's so eine WM, die ist im Oman, da steige ich ja nicht in so einen Kleinbus und fahre da mal eben mit drei Kleinbussen zu einem Turnier. Oman ja. Kostet Unterbringung und natürlich auch dahin zu kommen. Wie finanziert ihr euch?
Rein über Sponsoring im Moment. Also das ist auch einer der Nachteile, nicht angedockt zu sein in irgendeinem Dachverband, ne, wo man noch irgendwie Mitgliedsbeiträge hätte. Und bei uns ist es einfach so, dass wir so ein paar Fördermitglieder haben. Aber wir fangen ja die Leute auf, die nicht mehr in diesen Vereinsstrukturen sein möchten für einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, wir können ja jetzt nicht hingehen und sagen, du brauchst jetzt einen Spielerpass und gib mal die SEPA-Abbuchung, sodass man sich über so eine große Mitgliedsstruktur finanzieren würde. Das heißt, dieses Sponsoring Das machen wir ganz gut, weil wir natürlich auch so dieses Thema junge Zielgruppe bedienen. Ne? Hat man jetzt wieder gemerkt, unser Instagram-Kanal, der ist echt ganz, ganz, ganz gut frequentiert während der Zeit, irgendwie auch mit gutem, auch so mit attraktivem Content einfach. Irgendwie, wenn dann auch ein paar Leute, die das teilen, die also ihre eigene Reichweite haben, dementsprechend hast du eine gewisse Vermarktbarkeit zu den Turnieren. Aber um jetzt, das hatte ich auch eingangs gesagt, ich würde am liebsten nur das machen, dafür reicht es einfach nicht, ne? Oder noch nicht. Und solange wir bei den Turnieren aber Medienpartner haben, oder bei der WM in der Regel war es dann so, dass wir es jetzt letztes Jahr auf DAZN übertragen haben, hatten es auch mal auf Sport1. Also wenn du jetzt so einen TV-Partner hast, dann hast du natürlich bei der LED-Bande sehr, sehr hohen Gegenwert, und das ist dann halt eigentlich immer so der erste Punkt zu sagen, okay, du kannst jetzt einmal Hauptsponsoring Brust und dann buch doch aber einfach so einen Slot, so wie die Leute es dann auch einfach gewohnt sind von der Bundesliga, und dann wissen die Unternehmen in der Regel, was das wert ist in den Einschaltquoten, und das gilt es jetzt weiter auszubauen, und wie du schon sagst, Oman ist was anderes als jetzt irgendwie nach Polen zu fahren oder so, ne, da wirst du mit einem Etat von rund 40.000 bis 50.000, glaube ich, irgendwie, die wirst du für 10 Tage brauchen. Da macht natürlich schon der ein oder andere Landesligist sein ganzes Jahr mit, und das machen wir dann in 10, 12 Tagen, was wir ausgeben. Aber der Gegenwert ist natürlich auch ein anderer, als der Landesligist hat halt 50 Zuschauer oder 100, und wir hatten dann, wenn wir bei DAZN waren oder bei, sind wir schon so im sechsstelligen Bereich, dass das dann eben auch mal 100, 200, 300.000 Leute gucken, weil am Ende ist es Deutschland, du hast die Hymne gehört, die Leute spielen mit dem Adler auf der Brust, und das macht es natürlich dann am Ende auch gut guckbar, weil du dann auch mitfieberst. Also das merken wir auch einmal wieder an dem Support so von zu Hause, so das Produkt wird schon angenommen, so, ne? Die Leute können damit was anfangen, die verstehen die Regeln relativ schnell, und dann ist es eigentlich ganz gut, und so geht es meistens auf. Zum Geld verdienen müsste ich was anderes machen.
Jetzt nochmal in der Funktion als Mini-Neuendorf, hast du alles wunderbar gesagt, Hauptsache alle Jungs und Mädels spielen Fußball, ist mir egal in welcher Variante. Nichtsdestotrotz die Frage, wenn man dann sieht, dass die Influencer irgendwie so liegen innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden stampfen, die überall auch gebrandet sind und viel Geld dahinter ist, hilft euch das, weil ihr nutzen könnt, so eine Fläche, weil jetzt ist gerade keine Baller League, vielleicht haben ja trotzdem Leute Bock zu spielen und kommen zu euch, oder ist es echt Konkurrenz und die nehmen euch sowohl Sympathisanten als auch Spieler weg?
Nee, nicht wirklich. Also es ist keine Konkurrenz. Also es wäre so ein bisschen so, wenn du jetzt Premier League und La Liga und Bundesliga siehst, irgendwie vielleicht so, wenn wir diesen Vergleich zum Großfeld dann irgendwie gehen, dann gibt es darunter ja trotzdem noch den ganzen Amateurbereich. So, der wird ja nicht, da wird ja die Oberliga Mittel rein, okay, die vielleicht jetzt schon, aber die anderen sind ja nicht beeinflusst von den Ligen eigentlich. Ne? Das heißt, der Amateurfußball geht dann im Grunde genauso weiter, ob da jetzt 300 Leute in der Baller League spielen oder in der Icon League, ist da für uns nicht so entscheidend, weil wir sehr stark auch basisorientiert sind. Und für die Nationalmannschaft ist es eher ein Vorteil, weil du ja Leute wie Maxi Beister vorher angucken konntest und nicht nur sagen musst, wie war der beim HSV und bei Düsseldorf, sondern du konntest ihn auch in der Baller League sehen oder auch eben andere sehen, ne? Wie mit einem Tim Sömer, der da einfach herausragend war, oder auch ein Dario Becerra, vorhin noch vergessen, den wir auch da darüber überhaupt gesehen haben, wie stark er dann auch auf dem Kleinfeld agieren kann. Deswegen ist es eher ein Vorteil, und die gesamte Aufmerksamkeit für Kleinfeld ist ja da. Und wir sind da in gutem Austausch auch, man kennt sich da auch natürlich mit allen Protagonisten, und dass da mehr Geld drin steckt, wenn Knossi und Eli Geller irgendein Produkt machen oder ein Trimax, das ist ja klar, die haben ja auch ihre Kreisliga-Truppen mit Delay Sports, das ist Wahnsinn, das ist der größte Berliner Club in Sachen Social Media, da spielt Hertha und Union, und die sind ja größer, wenn man das angeht, genauso wie Trimax mit Hardstack in Hamburg der reichweitenstärkste Club wahrscheinlich ist, irgendwie was das Thema Einzelübertragung angeht. Und dementsprechend, die könnten auch andere Sachen machen. Also die können ja auch die Illegella Summer Games, dann machen die Topfschlagen irgendwie auf Mallorca. Dann hat es trotzdem mehr Einschaltquote als Leverkusen gegen Wolfsburg. Und deswegen ist es ein Automatismus, der da passiert und der, glaube ich, für uns eher gut ist, dass sie sich jetzt diesem Feld auch widmen. Und da wird man sicherlich die ein oder andere Co-op machen und da auch so. Aber ich genieße es natürlich, dass das jetzt überhaupt auf der mit der Ernsthaftigkeit betrieben wird. Und ich glaube, da sind viele aus dem EM-Kader in der Icon League. Also da sind ja Kroos, Andrich, irgendwie Henrichs und so weiter. Das wird natürlich super, auch solche Leute. Dann Ribéry ist dabei, den wieder zu sehen und so. Das macht natürlich auch echt Spaß. Wie sehen die das Thema? Also auch ein Chris Kramer mit seiner Taktiktafel. wenn ich das so verfolgt habe, wie spielen die Baller League, habe dann die ein oder andere Mal, habe ich gedacht, so, ah, nee, Chris, das wird so nicht funktionieren. Und an manche Male war aber auch so, wenn er dann so, ja, wir schieben jetzt so alle drauf, dann dachte ich so, ja, die Idee ist nicht verkehrt. Also das ist spannend zu sehen, wie sich auch einfach Fußballprofis auf so ein Thema einstellen. Ne? Und das ist für uns halt auch einfach cool, weil wir halt seit 12 Jahren versuchen, die perfekte Taktik zu entwickeln, wie schieße ich Tore, und dann zu sehen, wie macht es vielleicht ein Franck Ribéry.
Nach der einzig wahren Europameisterschaft jetzt in Moldawien gibt es ja so einen Abklatsch im Sommer, bei dem auf dem großen Feld. Macht ihr im Umfeld der Euro 2024 irgendwas?
Nee, machen wir im Moment nicht. Also es gibt, glaube ich, so ein, zwei Fanfeste, die so eine Kleinfeldaktivierung haben, die das dabei eher, glaube ich, so im Bereich Legenden machen. Wir haben uns jetzt erstmal so auf unsere Formate auch konzentriert, sind jetzt gerade zurück, haben dann ein Nations Cup im Oktober auf Kreta nochmal, mit dem wir uns dann hauptsächlich vorbereiten auf die WM im Oman. Da wird dann ich glaube, die Fanfests sind ganz oft auch mit Bande und so, und dann müssen wir so ein bisschen gucken. Irgendwie, das hat dann nicht komplett zusammengepasst. Aber wir werden das als Fans natürlich den großen Bruder verfolgen und gucken, dass das irgendwie weit geht. Und vor einem Jahr war es so, dass ich so selber komplett davon weg war, weil man ja auch so ein eigenes Format hat und dann auch sehr stark identifiziert ist mit der eigenen Nationalmannschaft. Aber jetzt so gerade durch die letzten beiden Länderspiele mit den formstarken Leuten, die jetzt rekrutiert wurden von Nagelsmann, so hat es jetzt, glaube ich, eine gute Dynamik aufgenommen und hat auch jeder von uns dann Bock zu gucken.
Wie stark sitzt Bundestrainer Malte Fröhlich nach einem Viertelfinale aus im Sattel? Er performt bei der WM im Halbfinale.
Das ist ja immer so, ist natürlich ein Ergebnissport, auch bei uns. Ich müsste jetzt 5 € wieder ins Phrasenschwein oder 2 zum Doppelpass werfen. Ich weiß nicht, ob du das hast, wie in deinen Gesprächen, ob du hier auch...
Beim ersten Mal kostenlos, hast du Glück.
Ja, das war gut. Es ist schon so, dass man sich irgendwann, sein erstes Turnier 2018 war, ist er Weltmeister geworden. Also er hatte da übernommen, da hat er natürlich immer, das ist sehr viel Kredit, die du da hast. Und dann 19 Vorrunde, 2022, Halbfinale, 2023 Achtel. Wo wir sehr viele Leute den Rucksack auf hatten, weil es die Heim-WM war. Jetzt eine gute EM, da kannst du, Ukraine war Vize-Weltmeister. Und da muss man immer so ein bisschen die Arbeit bewerten. Also die Ergebnisse sind okay, wenn auch so ein bisschen Rollercoaster so. Da wünschen wir uns immer oben dabei zu sein, nicht immer machbar. Aber seine Arbeit, gerade auch im, das ist ja ein Ehrenamt, das Commitment, was dahinter steht, ist dann halt auch einfach herauszuheben. Und er macht es sehr, sehr gut und ist natürlich auch immer davon abhängig, wen kannst du zu welchem Zeitpunkt rekrutieren. Wir können nicht wie Nagelsmann aus dem Vollen schöpfen. So, wenn du da einen anrufst, dann ist er sofort dabei. Bei uns ist der Weg ja, nimm dir Urlaub, kannst du eine Woche fehlen bei deinem Regionalliga-Verein, ja oder nein? Und das sind ganz andere Rahmenbedingungen, mit denen er klarkommen muss. Und deswegen darf man ihn nicht ganz so hart anzählen wie jetzt ein Nagelsmann. Wenn der jetzt irgendwie im Achtelfinale ausscheidet, glaube ich, bin ich mir sicher, dass es dann doch nochmal eine Gesprächsrunde gibt. Bei ihm, er wird im Oman auf der Bank sitzen. Das ist klar jetzt. Und dann muss man immer gucken von Turnier zu Turnier. Aber wir sind im Moment da echt happy mit ihm.
Dann musst du organisieren, dass wir mit dem Bundestrainer vor der WM vielleicht auch mal ein Interview führen. Mal gucken. Gerne. Es sei denn, Bayern München holt ihn vorher, weil die besuchen noch einen Trainer.
Vielleicht ist er ja, das stimmt. Er hat, ich weiß nicht, ob seine Bewerbung raus ist. Vielleicht kann er das in Doppelfunktion machen. Das wäre uns dann ganz recht. Vielleicht so ein Neuer im Tor oder so. Das macht er wahrscheinlich auch auf Kleinfeld ganz gut, wenn man sieht, wie weit er mitspielt. Kann er auch Stürmer spielen bei uns.
Herr Präsident, danke für den Einblick ins Kleinfeldfußballgewerbe, sage ich mal. Hat Spaß gemacht und wir verfolgen das und freuen uns sehr, wenn wir vielleicht dieses Jahr noch ein Weltmeister-Interview führen können.
Ja, vielen Dank. Das wäre wünschenswert, ja.
Danke dir.